Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte Wirklichkeitsstudien zur Vorschau auf die neue E-Paper-Ausgabe der Weltwoche für Deutschland. Unabhängig, kritisch, gut gelaunt und besonders zuversichtlich, auch und gerade an diesem Samstag, dem 11. Juli 2026. Die Kanonen des Sommers. Moskau unter Feuer. Das ist eine ganz neue Dimension dieses Kriegs. Das ist bei uns irgendwie noch nicht so richtig bewusst geworden, was es heißt, wenn eine Nukleargroßmacht, stellen Sie sich das mal vor, wenn Washington mit dem Präsidentensitz, wenn die unter Drohnenbeschuss kämen, was dann auf diesem Planeten los wäre. Und ich habe einfach so den Verdacht, dass die Leute die Zurückhaltung des russischen Präsidenten Putin, der ja nicht so reagiert, wie man sich vorstellen könnte, würde ein amerikanischer Präsident, würde Trump reagieren, wenn es da Drohneneinschläge in der Hauptstadt gäbe. Aber eben meine Befürchtung ist, dass man das bei uns als Schwäche auslegt, diese Zurückhaltung, was aber vielleicht, möglicherweise, wahrscheinlich eine Politik der stählernen Nerven ist. Und ich warne einfach immer vor Wunschdenken in solchen gefährlichen Situationen. Wir sind uns überhaupt nicht bewusst, was das bedeutet in Russland. Und das ist der Grund, warum wir hier diese Gespräche führen mit einem Fernsehmoderator, mit dem bekanntesten TV-Journalisten von Russland, mit Wladimir Solovyov, der natürlich hier sozusagen in der obersten Brennstufe artikuliert, aber einfach um den Schlafwandlern und Schlafkappen in Europa irgendwo die Dringlichkeit, zumindest eine Möglichkeit, eine Denkvariante aufzuzeigen. Sehr wichtig. Die Kanonen des Sommers. Dieser Krieg ist brandgefährlich, ist viel gefährlicher als das, was jetzt im Iran abgeht. Das ist ein Regionalkonflikt, der Nahostkonflikt. Die haben Kriege seit 3000 Jahren dort unten. Das ist ein identitätsstiftendes Element. Aber das hier, dieser Krieg in der Ukraine, jetzt mit diesen Eskalationen, mit der faktischen Kriegserklärung der NATO gegen Russland, das kann sich zum Weltkrieg auswachsen, meine Damen und Herren. Und es gibt auch Anzeichen, die meine Sorgen bestätigen. Im Grunde die Entscheidung der Deutschen, diese Tomahawk-Raketen zu kaufen, ist ja auch noch eine Absurdität, wenn ich das richtig verstanden habe. Wären ja die Amerikaner mit diesen Tomahawk-Raketen gekommen, dann hätten die Deutschen nichts bezahlen müssen. Jetzt kommen sie aber nicht, weil sie Trump verärgert haben. Dafür können es die Deutschen jetzt kaufen und die Amerikaner machen ein wunderbares Rüstungsgeschäft. Und das ist eben auch so etwas, was mir unheimlich ist in dieser Zeit. Sie erinnern sich, Präsident Eisenhower hat am Ende seiner Amtszeit im Kalten Krieg, der Gewinner des Zweiten Weltkriegs, das Logistikgenie, der Logistikgeneral, der den ganzen D-Day, die Alliierten kommandiert hat, dieser Dwight Eisenhower hat festgehalten, man müsse aufpassen, dass in Amerika nie der militärisch-industrielle Komplex den Ton angibt. Das war so in diesen Verschwörungstheoriefilmen der 70er Jahre immer das ganz große Thema. Und heute ist es auch wieder ein Thema, dass diese Rüstungsindustrie die Welt verrückt macht und dass man da in so eine Art Rüstungsfieber, in einen Aufrüstungswahn hineinkommt. Ich habe das in meiner gestrigen Sendung besprochen. Steven Seagal, die Actionlegende aus den 90er Jahren. Das Interview ist seit gestern aufgeschaltet und das müssen Sie sich anschauen. Also ich bin begeistert. Ich war schon immer ein Fan von Steven Seagal, war fasziniert von seinen stoischen Martial-Arts-Rollen Under Siege. Natürlich kein großer Schauspieler, kein Laurence Olivier oder ein Richard Burton. Aber in dieser archetypischen Rolle des schweigenden, stoischen, Chuck Norris-artigen Faust- und Karate- und Martial-Arts-Kämpfers, der dann nach diesen Testosteronbomben, nach Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger einen neuen Typus des Actionhelden verkörpern sollte, da hat er hunderter Nägel in den Bretterboden geschlagen. Ich habe einfach großen Respekt vor Leuten, die eine wechselhafte, auch eine sehr intensive Laufbahn gemacht haben. Das kann man bei Steven Seagal wahrlich sagen. Und ich bringe Ihnen hier einfach ein bisschen Material, um Sie zu inspirieren für dieses Gespräch. Jetzt ist er am Start mit einem Dokumentarfilm, den er gemacht hat. The Final Countdown. Es ist eine Anklage gegen die Kriegstreiber des Westens, gegen die Kriegstreiber in Israel, gegen die fürchterlichen Menschenrechtsverletzungen von einem humanitären Standpunkt aus. Vom Standpunkt des Künstlers aus, der anklagt, der natürlich einseitig anklagt und der in seiner Funktion auch als Diplomat in russischen Diensten selbstverständlich nicht die russische Seite kritisiert. Ich kritisiere die russische Seite eigentlich selten bis nie, wenn ich an ein westliches Publikum spreche, aber ich kritisiere sie, wenn ich in russischen Medien auftrete, insbesondere in unserer gemeinsamen Show mit Wladimir Solovyov. Weil das ist ja interessant, dass man den jeweiligen Publikumsgruppen, den Publika, eine eben sie vielleicht verstörende, aber wichtige Erkenntnis geben kann. Steven Seagal, wir haben fast 90 Minuten gesprochen vor der amerikanischen Freiheitsstatue in Moskau in einem Studio mit der entsprechenden Bebilderung zum 4. Juli 2026, 250. Geburtstag. Ich habe ihn natürlich gefragt und wir sprechen über sein Leben, wie er als junger Amerikaner nach Japan gegangen ist, sich dort zum Aikido-Großmeister geschult hat, seine Aikido-Schule hatte in Japan, hatte also quasi gegen jeden Trend, auch in einer Zeit, als die Japaner und die Amerikaner noch nicht sich völlig versöhnt hatten nach dem Zweiten Weltkrieg, da hat er sich als Amerikaner durchgesetzt. Und er ist ja aus einer sehr interessanten Familie, sein Vater war Mathematiklehrer, seine Mutter offensichtlich auch indianischer Herkunft, bei seinem Vater soll es auch russische Herkunftsfäden geben. Wir haben natürlich über sein Leben gesprochen, über seinen Blitzaufstieg in Hollywood und wie man es schafft, ohne jemals Schauspielunterricht gehabt zu haben, wirklich diese elektrisierende, magnetisierende Leinwandpräsenz zu entwickeln. Ist doch interessant, was er mir da gesagt hat. Er hat gesagt, ja, man muss sich eben konzentrieren, fokussieren. Und wir sprechen dann natürlich über seinen Wechsel nach Russland, seine Freundschaft zum russischen Präsidenten, wie er Russland sieht, wie er diesen Krieg sieht. Und Steven Seagal ist da nicht einfach ein oberflächlicher Künstler, der so etwas herumquatscht. Der hat sich genau mit den Dingen auseinandergesetzt. Wir unterhalten uns auch über Blues. Auch eine seiner ganz grossen Leidenschaften. Er ist ein brillanter Blues-Gitarrist, hat eine grosse Sammlung und kennt und kannte auch namhafte Blueslegenden, unter anderem B.B. King oder Albert Collins. Für Fans sind das alles Begriffe. Also das ist seit gestern online, das müssen Sie sich anschauen, eine unkonventionelle Stimme, die natürlich das herausfordert, was im Moment sich wieder zum Hartbeton verfestigt. Und ich habe gestern quasi mein Herz ausgeschüttet, beziehungsweise meine Überlegungen hier ausgeführt, dass ich diesen Krieg in der Ukraine für eine kolossale Ungerechtigkeit halte gegenüber Russland. Und ich habe im Programm von Solovyov intensiv kritisiert die Entscheidung des russischen Präsidenten, im Februar 2022 diese Eskalation zu betreiben, eine Eskalation, die allerdings vor dem Hintergrund einer massiven Eskalation bereits der westlich-ukrainischen Seite zu sehen ist. Und das wird eben bei uns komplett ausgeblendet. Darum muss man das immer wieder wiederholen, weil sie es nicht hören wollen, meine Damen und Herren. Weil es diese Betonköpfe den verstopften Ohren nicht wahrnehmen wollen. Die Westler haben hier aufgeschichtet, aufgeschüttet. Die ukrainischen Truppen standen dort sprungbereit, im Donbass loszuschlagen gegen die Krim. Das hätte bedeutet, dass eine von der NATO unterstützte Ukraine auf russische Truppen in der Ukraine, das russische Territorium, heute gestoßen wären. Putin hat bis zuletzt versucht, das wird auch immer wieder ausgeblendet, mit Briefen, mit diplomatischen Depeschen, noch im Januar 22. hat Außenminister Lavrov in Genf getroffen, den Anthony Blinken, den damaligen Außenminister von Joe Biden, hat gesagt, wenn ihr uns keine Garantie gebt, dass die Ukraine von der NATO geschluckt wird, dann werden wir einmarschieren, wir können das nicht mehr zulassen. Und man muss das ernst nehmen. Und das ist eine Tragödie, denn ich sehe, was man hätte machen können nach dem Kalten Krieg, und es hat da nicht am Goodwill von Russland gefehlt. Und man soll mal aufhören, immer aus dieser arroganten Perspektive der westlichen Saturiertheit, dieser Wohlstandsverwahrlosung, Russland zu beurteilen. Die meisten, die da irgendwo den Mund aufmachen, haben nicht die geringste Ahnung, was damals los war. Aus was für Schwierigkeiten sich Russland in den 90er Jahren wieder aufrappeln musste. Die Auflösungserscheinungen, die Terroranschläge, Tschetschenien. Und jetzt unterstellt man den Russen, sie wollen in einem seelenlosen imperialistischen Eroberungskrieg ihre Sowjetunion zurückerobern. Das ist Unsinn, das ist x-fach in Abrede gestellt worden. Und es ist auch widersinnig vor dem Hintergrund, dass Putin im Alter von 70 Jahren, über 70 Jahren, plötzlich noch sein neues Über-Ich als Alexander der Große da entdeckt hätte. Und wenn die Russen die Sowjetunion hätten zurückerobern wollen, dann hätten sie es schon lange getan. Dann hätten sie Georgien erobert, hätten sie sich Georgien einverleibt, dann hätten sie in Zentralasien die abtrünnig gewordenen, die sich damals abgespalten haben, den zentralasiatischen Republiken wieder installiert. Das ist doch alles dummes Zeug, das ist alles Propaganda, um von der gravierenden Schuld des Westens an diesem Krieg abzulenken. Und eine Schande ist es, dass die Medien da mitmachen. Und darum sage ich, das Ganze ist eine absolute Ungerechtigkeit. Und ich habe heute, ich war noch unterwegs auf dem Zürcher Flughafen, kam zurück und habe zufällig eine russische Angestellte in einem bekannten Schweizer Geschäft getroffen, zufällig, und habe mich mit ihr unterhalten. Und das war sehr aufwühlend, was sie gesagt hat. Auch die Anteilnahme gegenüber der Ukraine, aber eben auch die Perspektive, wie ungerecht man sich da behandelt fühlt von russischer Seite. Und ich muss hier zumindest für den Moment meine Hoffnungen in den amerikanischen Präsidenten Trump stark revidieren. Denn dieser Ukraine-Krieg ist wirklich ein Problem, und ich habe Trump, ich glaube, er sieht das immer noch so, ich habe Trump immer hoch eingeschätzt, weil er nicht mitgemacht hat bei dieser Russenfresserei der amerikanischen Rechten. Aber jetzt mit diesen unbedarften, unangemessenen Auftritten da mit Präsident Zelensky, gut, ich will jetzt hier auch nicht den Moralisten raushängen, sind ja alle auch irgendwo im Stress, diese Leute, man muss sie ja verstehen. Auch Zelensky, der ja aus seiner Sicht sich da wehrt gegen eine Aggression, der natürlich Kriegspartei ist. Aber jetzt merken wir eben das Fehlen Europas, das schwarze Loch Europa, das schwarze Loch Deutschland. Wo sind die deutschen Politiker mit Geschichtskenntnis? Wo sind die deutschen Ausgleichspolitiker? Wo ist Genscher? Wo ist Kohl? Wo ist Helmut Schmidt? Wo ist Willy Brandt? Wo ist Egon Bahr? Wo ist Otto Schily? Wo ist ein Gerhard Schröder? Wo ist ein Oskar Lafontaine, der natürlich bei uns regelmäßig schreibt? Er äußert sich auch, ist noch einer der ganz wenigen, der hier dagegen hält. Wo ist diese historische Realistik, diese Kenntnis, dieses Geschichtsbewusstsein Deutschlands, eben zwischen West und Ost ausbalancieren zu können? Die Deutschen sind komplett aus der Gleichung, haben sich da mit ihrer Regierung einspannen lassen in diese einseitige Kriegstreiberei, in diese selbstzerstörerische Anti-Russland-Politik, die nicht im Interesse des Westens ist. Wir haben kein Interesse, das hat Andrei Melnitschenko im jüngsten Economist in der Titelgeschichte ganz klar gesagt, er hat das auch hier schon ausgeführt in der Weltwoche vor 3-4 Jahren, das ist nicht im Interesse des Westens, wenn Russland in eine Schieflage gerät. Und man muss jetzt hier diesen Krieg eindämmen, sonst fliegt das Ganze in die Luft. Das ist meine Sorge, das ist meine Befürchtung. Damit gilt es, sich auseinanderzusetzen. Und ich lese heute auf Reuters eine Nachricht, eine Meldung: Putin likely to escalate Ukraine war despite Trump peace push, sources say. Ja, Trump glaubt jetzt, mit mehr Druck, mit mehr Drohnen, mit mehr Tomahawks könne man Putin an den Verhandlungstisch zwingen. Und ich fürchte, der Immobilienlöwe, der sehr stark aus dem Bauch heraus entscheidet, verkennt da die Situation, beziehungsweise blendet er das real existierende Risiko aus, die Möglichkeit, dass eben eine in die Ecke getriebene Grossmacht, wenn sie denn in die Ecke getrieben ist, selbstverständlich entsprechend zurückschlägt. Das haben ja die Amerikaner auch gemacht, 1962. Hätte man auch nicht gedacht, dass Kennedy dem Chruschtschow mit Weltkrieg droht. Aber er hat es gemacht. Und die Reuters schreiben jetzt hier, Putin likely to escalate. Enge Quellen beim Kreml bestätigen gegenüber Reuters die Wahrscheinlichkeit, dass Putin den Krieg eskaliert, sowohl in der Ukraine wie auch außerhalb der Ukraine, durch eine Zerstörung jener Fabriken, die Ukraine in Gang, in die Lage versetzen, Russland tief anzugreifen, sogar in Sibirien. Diese Wahrscheinlichkeit ist gestiegen. Und vor diesem Hintergrund muss es einem Sorge bereiten, wenn jetzt eben die Deutschen mit Tomahawk-Raketen auch in der entsprechenden Begleitmusik sagen, ja, die sollen uns vor einem unmittelbaren Angriff Russlands schützen. Also man scheint sich da irgendwie schon auf so ein Szenario einzustellen. Anstatt jetzt endlich einmal die diplomatische Karte zu ziehen. Es ist ja nicht völlig falsch, an die Verteidigung zu denken, im Gegenteil. Aber Sie müssen das doch verbinden mit einer Politik der Abkühlung, der Entspannung, des Ausgleichs, der Verständigung. Und das können Sie nicht machen, wenn Sie einen Bundeskanzler haben, der in jeder Rede, oder einen Außenminister, der in jeder Rede Russland angreift, Russland zusammenstaucht oder triumphalistische Huronengesänge ablässt, dass man jetzt aus einer Position der Stärke hier dann quasi den roten Teppich ausgerollt bekommt nach Moskau. Das sind einfach abstruse Vorstellungen, es ist sehr gefährlich. Und Sie sehen hier diesen Reuters-Artikel, der nun zwei Wochen, drei Wochen, nachdem ich diese Befürchtungen geäußert habe, auch mit sehr kremlnahen Quellen, jetzt merken es allmählich die Amerikaner. Aber die Amerikaner haben eben ein anderes Interesse. Sie sind hinter ihrem Ozean. Und das hat ja der Klaus von Donani hier schon ganz deutlich gesagt, wie es ihm kalt den Rücken runtergelaufen ist, als ihm damals Kanzler Schmidt gesagt hat, Helmut Schmidt, sein Parteikollege, der Hanseate, die Hanseaten unter sich, dass die Amerikaner ihm erklärt hätten, ja, ein neuer Atomkrieg, eine Auseinandersetzung zwischen Ost und West würde selbstverständlich wieder auf deutschem Territorium stattfinden. Wollen Sie, dass Deutschland einmal mehr zerstört wird, bevor man es wieder befreien muss? Und ich glaube, man muss sich mit dieser Denkvariante seriös auseinandersetzen. Aber meine Befürchtung ist, dass in den deutschen Medien, auch in diesen konservativen neuen Medien, bei den traditionellen Mainstream-Medien sowieso nicht, aber dass diese Debatte, die von existenziellem Ernst ist, die wird überhaupt nicht geführt. Die Kanonen des Sommers in der Weltwoche führen wir diese Debatte. Das Interview mit Dmitri Peskov, der übrigens sehr maßvoll, sehr klug, natürlich aus russischer Perspektive, aber lesen Sie das selbst, bilden Sie sich ein Urteil. Ich stelle fest, es gibt da schon auch Leute, die schreiben mir manchmal, hören Sie jetzt mal auf, immer über die Russen zu reden. Nein, gerade aufgrund von solchen Reaktionen ist die Notwendigkeit unterstrichen, eben nicht nur über die Russen zu reden, über ihre angeblichen Pläne und Ziele, sondern mit den Russen. Und Sie können Gift draufnehmen, ich werde nicht ruhen, denn die ukrainische Seite, diese Propaganda ist dermaßen überdröhnend, ist dermaßen übersteuernd, dass es jetzt also um Himmels Willen eine Weltwoche bei weitem verkraften kann, die hier sich auch die Freiheit herausnimmt und endlich und als eine der ganz wenigen Stimmen ihren journalistischen Job macht, eben auch die andere Seite zu zeigen. Die Kanonen des Sommers. Vorbild Stefan Aust. Kurt Zimmermann würdigt den früheren Spiegelchef, dann Herausgeber der Welt. Der Journalismus hat sich verändert, nicht zum Guten. Und man sieht das an der Abweichung der Austschen Journalismus-Koeffizienten, um es mal so zu übersetzen. Also die große Würdigung, und ich bin ja auch ein riesiger Fan von Stefan Aust, ist eine große Persönlichkeit der deutschen Publizistik. Und übrigens auch einer, der außenpolitisch vernünftig denkt, der glaubt, man sei wahnsinnig geworden und der Gefahr, in die man sich da hineinbegibt, der ist man sich nicht bewusst, weil man das abtötet, weil man das wegwischt, weil man das überspielt mit dieser frivolen Überheblichkeit gegenüber Russland. Ja, schaut mal da, die bringen nichts auf die Reihe. Dahinter steckt der Ich-Absolutismus des Fortschrittsmythos, der Glaube, dass wir hier in Mitteleuropa sozusagen die Krone der Schöpfung verkörpern. Kompletter Unsinn, das sehen Sie übrigens auch am Umgang mit dieser Pius-Bruderschaft. Wie die heruntergestampft wird, lass doch diese Pius-Brüder in Ruhe. Vertragen wir es nicht, dass es da noch eine konservative Gruppierung gibt in der Kirche, Dissidenten gibt in der Kirche. Ertragen wir die Vielfalt nicht mehr, meine Damen und Herren, in Europa? Sind wir sozusagen wieder in dieser Stechschrittmentalität, in diesen geistigen Marschkolonnen, die wir schon einmal durchexerziert haben, mit überschaubarem Erfolg in den 30er und 40er und 20er Jahren? Für die Muslime sind wir weißer Abfall. Es tut mir leid, wir haben hier sehr harte Geschichten in der neuen Weltwoche für Deutschland. Aber das ist der Grooming-Skandal, dieser Vergewaltigungsskandal. Und Urs Gehriger hat sich unterhalten mit Sammy Woodhouse. Das ist die Frau, die das Ganze ins Rollen gebracht hat. Kai Wegner, der CDU-Bürgermeister ohne für Fortüne, zieht sich zurück. Der Tennisspieler während des Blackouts, der dann eben auch versucht hat, unaufrichtig zu kommunizieren. Oder hat es vermutlich kein böser Mann. Habe ihn einmal kennengelernt. Ist kein böser Mann, aber er hat es einfach mit seiner Glaubwürdigkeit vergeigt, auch mit seinen Kommunikationen. Wie war das noch, als man kein Salz mehr hatte in Berlin, als die Straßen gefroren waren? Nach mehreren Polizeieinsätzen, grenznahe Freibäder verschärfen Eintrittsregeln. Zuletzt hatten sich junger Badegäste aus Frankreich, ja, das sind größtenteils das Wind der Schweiz, da haben wir auch Probleme mit Muslimen aus Frankreich, die ihn dann in diese Badeanstalten gehen, als wenn das Charcuterieabteilungen wären, und dann vor allem auch die Frauen wie Freiwild behandelt. Das ist also schlimm. Übrigens hat die FIFA Infantino Trump dieses Zusammenspiel hat auch in Deutschland Anklang gefunden. Es ist auch noch gewürdigt worden in der Welt, und zwar vom Anwalt Peter Gauweiler in seiner Kolumne. Der hat das wunderbar beschrieben, sehr ähnlich wie ich auch. Das freut mich. Lese im Moment noch den Economist, und zwar nicht die ganz aktuelle Ausgabe, sondern die Würdigung, die USA-Ausgabe. Sie scheint mir sehr stark gelungen. Auch unsere ist gut geworden. Die kritische Auseinandersetzung mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Und sie haben auch ein Treffen mit Jordan Bardella. Ich werde Ihnen dann etwas erzählen, was ich da herausgefunden habe. Und das ist noch eine Lektüre neben C.S. Lewis, die mich auch im Moment packt. Rasputin, einmal mehr eine Geschichte aus Russland. Rasputin und der Untergang der Romanows. Vielleicht wäre es nicht die schlechteste Idee, die Romanows zurückzubringen als konstitutionelle Monarchen zur Verkörperung der staatlichen Einheit. Wäre mal zu überlegen. Und dann haben wir noch dieses Urteil vom 3. Juli, EuGH, dass die Verbreitung von Inhalten von RT und RT.de auf irgendwelchen Webseiten oder von Bloggern in der EU unter Geld- oder Freiheitsstrafe stellt. Und das ist also ein weitreichender Eingriff in die Meinungsfreiheit und Demokratie in der EU, dass man also nicht einmal mehr zitieren dürfen soll, dass man da nicht mehr berichten soll, was man liest. Seine absolute Katastrophe und ein Armutszeugnis, eine intellektuelle Bankrotterklärung und eine Kriegserklärung gegen die Meinungsäußerungsfreiheit, eine Kriegserklärung gegen die Redefreiheit, eine Kriegserklärung gegen die Lesefreiheit und eine Kriegserklärung gegen die Europäische Union. Was hier gemacht wird, ist zutiefst uneuropäisch, ist gegen alle Werte, die die EU eigentlich verspricht, hochzuhalten. Und zum Glück, sind wir in der Schweiz noch nicht so weit. In der Schweiz werden wir uns den Mund nicht verbieten lassen von diesen Zensoren, die aus purer Verzweiflung, gemischt natürlich mit Arroganz und ihrem Überheblichkeitskomplex, sich anmaßen, den Leuten verbieten zu wollen, russische Quellen zu zitieren. Und dies in einer Situation, wo wir einem großen Krieg in Europa mit Russland noch nie so nahe gestanden sind seit dem Zweiten Weltkrieg wie jetzt. Und gerade in so einer Situation, meine Damen und Herren, ist es doch entscheidend, ist es doch enorm wichtig, die andere Seite zu lesen, gerade auch, um die eigenen Argumente zu prüfen. Aber wer das verbietet, was aus Russland kommt, der pfeift aus dem letzten Loch. Der hat gemerkt, dass er nicht die besseren Argumente hat und darum muss er mauern, muss er verbieten. Und die vielen, vielen Zuschauer, die wir haben in der ehemaligen DDR, die dürften hier ein Déjà-vu der gespenstischen Art bekommen. Meine Damen und Herren, Sie können sich verlassen drauf. Die Schweiz bleibt ein Leuchtturm der Freiheit. Da werden wir alles daran setzen. Bei allen Problemen und Unzulänglichkeiten. Und die Weltwoche wird ihrer 93-jährigen Geschichte gerecht bleiben. Wir werden uns einsetzen für eine multiperspektivische Sichtweise. Ich werde hier auch wieder mit Ukrainern sprechen, selbstverständlich. Aber die ukrainische Sicht ist überwältigend, überdrohend. Die Russen, überdrohend. Die Russen kommen kaum zu Wort. Die Russen kommen nicht zur Sprache. Und jetzt, wo sie noch verboten werden, wo es nicht mal mehr zitiert werden darf, jetzt erst recht, muss man sich mit dieser Seite auseinandersetzen. Das ist eine sehr unheilvolle, eine unheimliche Entwicklung, die uns wirklich im schlechten Sinne während den Anfängen an finstere Traditionen auf unserem Kontinent erinnert. Aber es gibt Gegenbewegungen, natürlich auch in Deutschland. Ich bekomme so viele Zuschriften, die empört sind. Auch hier diese Mail, ich habe ja das Urteil schon angesprochen in einer Sendung, aber dass man mich hier noch einmal gebeten hat, darauf einzugehen, das zeigt ja, dass das den Leuten da draußen auch auffällt und dass es so nicht weitergehen kann. Das ist die Schwäche, das ist die Zerstörung der Freiheit von Despoten, von stillen Despoten, von kleinen Diktatoren, die hier unter dem Namen, unter dem Siegel der Demokratie das Gegenteil zu installieren versuchen. Während den Anfängen, meine Damen und Herren, da muss man mit aller Entschiedenheit argumentativ und im Rahmen dann der demokratischen Wahlen dagegenhalten. Ich danke Ihnen, ich wünsche Ihnen ein wunderbares Wochenende und auch anregende Lektüre mit der Weltwoche und auch vielen anderen Zeitungen. Es gibt viele gute, informieren Sie sich breit, aber informieren Sie sich auch mit der Weltwoche, abonnieren Sie uns. Das würde mich natürlich freuen. Das ist auch eine Unterstützung. Das ist für mich auch wichtig, die unternehmerische Unabhängigkeit hier zu behaupten. Selbstverständlich gegen Anfeindungen und Anfechtungen, die ich bekomme. Sie können selbstverständlich auch spenden. Sie können auf YouTube diese Videos pushen. Machen Sie das. Wir knacken die 500.000. Das verspreche ich Ihnen. Das schaffen wir in diesem Jahr. Ich werde alles geben, dass wir das hinkriegen. Mit Ihrer Unterstützung gemeinsam bringen wir das zustande. Alles Gute. Macht's gut. Eine schöne Zeit. Und ich melde mich zurück am Montag.